Ja, ihr habt alle gehört, Psalm 1. Ich denke, fast jeder wird den Psalm 1 kennen, vielleicht sogar auswendig. Ich habe nochmal auswendig gelernt, weil er einfach so viel Inhalt hat, dass es sich lohnt, ihn auswendig zu lernen. Und ich möchte uns heute die zwei Wege aufzeigen, die tatsächlich dort beschrieben sind. Aber mir ist es wichtig, Gott hat einen Weg, der glücklicher macht. Und da lesen wir jetzt mal den Psalm. Kannst du mir gerade? Also zwei Wege, ein Leben. Margit. Also, glücklich der Mann oder die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist, kommt eine ganz tolle Aussage. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu oder wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Für mich ist es hoch interessant, dass der Psalm der Einstieg für die ganzen 150 Psalmen sind. Das ist der Einstieg und jetzt ist hier eine Frage, was ist eigentlich wichtig in unserem Leben? Was ist auch den damaligen Schreibern wichtig? Der Psalm ist sozusagen das Tor für die ganzen Psalmen und da wird nicht zuerst an fromme Gefühle applaudiert, sondern er gibt eine klare Orientierung. Also Gott möchte uns eine klare Orientierung geben. Es gibt zwei Wege. Nicht drei, nicht vier, nicht viele. Das ist für Menschen in der heutigen Zeit, für uns Menschen schwierig. Weil eigentlich sagen wir doch, alle Wege führen irgendwo zu Gott. Und alles ist schon irgendwie richtig. Also wir haben heute oft ein Problem zu sagen, wir glauben, dass Gott ein klarer Gott ist, der einen klaren Weg hat. Und ich finde es hier total toll. Glücklich der Mann oder wohl dem, schreibt Luther, wohl dem, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Es ist Gott möchte nicht, dass du denkst, ach, jetzt muss ich die Gebote halten oder mit Gott gehen und ach, die Beziehung mit ihm ist so schwer. Ist das so? Man muss das sich vorstellen, das ist ja Altes Testament, die haben ja nur einen Bruchteil von den Mosebüchern gehabt. Wir haben ja mittlerweile viel mehr und die haben auch nicht alle Psalmen beieinander gehabt, das ist ja der erste Psalm. Und nicht alle haben die ganzen Psalmen damals zu der Zeit gehabt, wo der Psalm geschrieben worden ist. Und der Psalmschreiber sagt, glücklich, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wer sind die Gottlosen? Die nicht an Gott glauben. Ja, es ist hochinteressant, das hebräische Wort Rasha bedeutet Gottloser oder Frevler. Der gehört äußerlich zum Volk Gottes. Der gehört äußerlich zum Volk Gottes. Der kennt das Gesetz, aber er lehnt bewusst Gott ab. Und er lehnt sich gegen Gott auf, also missachtet Gott. Also Gottloser ist jemand, der schon von Gott eine klare Ahnung hat, der das Gesetz kennt, aber bewusste Entscheidungen oder eine bewusste oder mehrere bewusste Entscheidungen gegen Gott trifft. Eigentlich schade, gell? Und das ist jetzt wichtig, dass wir das schon wissen. Wie könnte man das heute sagen? Wer wäre das heute? Es können Menschen sein, es können Kirchgänger sein, die zwar Gottes Gebote kennen und seine Ziele, seine Werte und Ziele kennen, mehr oder weniger kennen, aber ihn bewusst links liegen lassen und sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Bisschen Gott ja, aber mehr nicht. Wie schaut es in unserem Land aus? Haben wir viele Gottlosen? Also halt Menschen, die schon von, also ich spreche von denen, die schon was von Gott wissen und kennen. Nicht die, die jetzt noch keine Ahnung haben und was weiß ich, aber die, die wirklich von Gott gehört haben, ihn kennen, die Gebote kennen, ich würde jetzt ins Neue Testament gehen, Jesus kennen, was er möchte, was er für Werte und Ziele hat. Und die sagen, naja, ich kenne das schon, aber ich gehe meinen Weg. Ich gehe einfach meinen Weg, ich möchte nicht viel mehr mit Gott. Und da gibt es jetzt eine interessante Steigerung, die wir hier sehen. Und zwar, der Gerechte, dem wird zuerst gesagt, was er zu tun hat. Oft denken wir, Nachfolge ist immer das, was wir tun müssen. Sondern dem Gerechten wird zuerst gesagt, was er meiden soll. Was er meiden soll. Der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Was ist der Rat der Gottlosen? Oder der Rat von Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Was ist der Rat heute? Das Gedankengut. Alles, was dir gut tut, tu. Genieße. Gut, wir würden auch sagen, genieße das Leben, aber genieße nur das Leben. Ja. Verlass dich auf dich selber. Du bist das Wichtigste oder der Mittelpunkt im Leben. Du kannst alles machen, aber du brauchst niemand. Also es ist schon eine Haltung, wirkliche Haltung. Ich lebe für mich, ich brauche Gott nicht. Oder ich lehne ihn sogar ab. Also Haltung, Rat. Wie viel Rat hören wir? Wo kommt der her? Täglich. Wenn ihr im Fernsehen schaut, kommt da Gott wirklich in einer guten Weise vor? Lassen wir mal ein bisschen Bibel-TV raus, aber da ist auch manchmal, manches finde ich nicht so gut, aber im Gro ist ganz gut. Lassen wir mal das raus. Wie oft kommt Gott vor? Dass es schön wäre, mit Gott zu leben. Dass wenn sie in Krisen, wenn man Krisen hat, dass man auf Gott und dass man Gott mit einbeziehen könnte. Früher hat man gesagt gehabt, in Krisen, dass man Seelsorge mit einbezieht. Das ist heute out. Heute hat man nur noch Psychologen. Du hörst fast nie mehr, dass man Seelsorge mit einbezieht in einer Krise. Ist schade. Ich meine, ich habe nichts gegen Psychologie. Psychologen, ich selber habe ja einiges an Psychologie gemacht. Da sind viele gute Dinge da. Aber es ist doch traurig, dass Gott kaum noch mit einbezogen wird. Das ganze Gedankengut, mit dem wir umgeben sind, ist ein Stück neben dem, was Gott sich wünschen wird. Und wir werden mit dem immer wieder konfrontiert. Du bist beeinflusst, wenn du im Handy bist, wenn du Fernsehen schaust, wenn du Nachrichten hörst. Da kommt Gott wirklich in der guten Weise fast nie vor. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wir werden da auch mitgeprägt. Auch von den Werten und Zielen. Wir werden mitgeprägt. Und die Frage ist, wann, welcher Weg bei dir mehr Anklang findet, dass du dich mehr prägen lässt von den Werten und Zielen. Ich sage es jetzt einfach mal von Mainstream oder von Werten und Zielen, was Gott hat. Wir denken oft, dass die Werte und Ziele, was der Mainstream hat, dass es besser ist und mehr Freiheit gibt. Ich sage euch, ich bin jetzt viele Jahre Christ, ja über 40 Jahre, das ist einfach verlogen. Das ist nicht wahr. Es gibt nicht mehr Freiheit, sondern fast immer endet es in irgendeiner Bindung. Und wenn es die Bindung an dein Ego ist. Aber das, was Gott hat, das ist wirklich was anderes. Also der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, es wäre das Gedankengut. Und dann gibt es hier eine Steigerung, den Weg der Sünder nicht betritt. Du kannst das Gedankengut aufnehmen, musst aber nicht sündigen. Der nächste Punkt wäre, du lässt dich drauf ein. Vorher ist es nur das Gedankengut und dann ist also deine Lebensausrichtung. Und wenn du dich drauf einlässt, dann identifizierst du dich damit. Und das kann jedem von uns passieren, dass er immer wieder an bestimmten Stellen sich drauf einlässt, Finanzamt bescheißen, Lügen. Lügen ist was ganz Großes. Müssen wir auch immer wieder neu überlegen, wie oft wir vielleicht lügen oder sagen, das ist ja nur eine Teilwahrheit. Ist das so? Also Lüge ist was, wo gesellschaftlich ganz stark drinsteckt oder auch Versicherungen bescheißen. Ich habe selber öfters eine Nachbarschaft kennengelernt, da war eine Herdplatte kaputt, dann hat die Nachbarin gesagt, ja gut, sag halt, ich habe sie kaputt gemacht. Das war ganz normal. Ich habe gesagt, ich höre nicht recht. Also die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen, identifizieren, auch wirklich darauf einlassen, den Weg der Sünder damit betreten. Und dann gibt es nochmal eine Steigerung. Von daher, es gibt eine große Kategorie unter dem Begriff gottlos. Das ist eine breite Kategorie, nicht nur eine Ausrichtung. Im Kreis der Spötter sitzt. Das ist dann schon ein hartes Ding. Wenn du anfängst, dort dich hinzubewegen, wo die Leute über Gott ablästern oder über Fromme ablästern. Ich finde es traurig, die Dokus, die oft im Fernsehen kommen, wenn sie über evangelikale Christen sind, die sind fast alle schlecht. Fast alle. Und ich finde es unmöglich, dass man einfach ein Vorverständnis hat und eine Doku machen will. Und dann merkst du genau, wenn du die anschaust, da ist ein Vorverständnis und der hat nur Aussage gesucht, dass sein Vorverständnis sich bestätigt hat. Das ist traurig. Das ist aber Gedankengut, Mainstream. Und dann spottet man über die Christen, wie sie so dumm sein können, zum Beispiel was Abtreibung angeht oder dass Leute warten wollen in der Beziehung, bis zur Ehe warten wollen, bevor sie miteinander schlafen. Das ist dann alles einfach nur doof. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wir waren mit dem konfrontiert. Und da sagt der Schreiber das Erste wirklich, es geht darum, dass wir das wahrnehmen, mit was wir umgeben sind. Das ist, also wir sind mit dem umgeben. Damals schon wie heute. Und es ist gut, immer wieder neu zu überlegen, wohin führt mich das? Also es fängt den Gedanken an, es betrifft dann meine Gefühle und die Frage ist, ob ich mich da mitreißen lasse, da in die Richtung zu gehen und eine Entscheidung in die Richtung gehe. Das, wie gesagt, wo die Spötter sitzen, das ist natürlich der Höhepunkt. Das, ich denke, da wird niemand von uns sitzen. Aber das, man weiß eigentlich, das hört nicht auf. Wer gegen Gott ist, bewusst gegen Gott ist, der wird in der Regel den Weg weitergehen. Den Weg weitergehen, mehr ablehnend und noch mehr spottend über Gott und seine Nachfolger. Dann kommt was sehr Interessantes. Also, der Weg des Gerechten, ein verwurzeltes Leben. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, haben wir gerade angeschaut, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Haben wir noch Freude an der Bibel, an der Gemeinschaft mit Gott? Lust, das hebräische Wort ist wirklich stark. Das hebräische Wort heißt, der Gefallen hat, der Freude hat, der einen starken Wunsch und ein starkes Verlangen hat, in Gottes Wort zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Lust auf Gott, Lust auf die Bibel, auf das Bibellesen. Also der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das finde ich für mich selber auch immer total wichtig. Also ich habe keine Pflicht zum Bibellesen, sage ich euch wirklich. Ich lese nicht aus Pflicht die Bibel. Es gibt Zeiten, wo ich ein paar Tage dann nicht lese, weil ich es will. Aber in der Regel merke ich, wenn ich Altes Testament nehme, Psalmen, also man kann das ja unterschiedlich machen. Manche lesen Altes Testament fortlaufend ein bisschen und dann Psalmen einen und Neues Testament, um einfach auch Abwechslung drin zu haben. Ich mag, in der Bibel entdecke ich immer wieder ganz tolle neue Sachen. Ist einfach für mich ist das was ganz Tolles. Und seit ich in der Rente bin, also vorher war es immer klar, ich habe morgen früh meine Gebetszeit gehabt, meine Bibellesezeit, bevor ich den Dienst begonnen habe, bevor ich also den Alltag begonnen habe. Das war die stärkste Zeit in meinem Leben. Die qualitativ stärkste Zeit, die Zeit, wo ich am meisten Inspiration bekommen habe und die Zeit, die mich am meisten geprägt hat, das Persönliche in der Bibel zu lesen und mit Gott zu reden. Jetzt seit der Rente lesen die Kirsten und ich am Morgen früh zusammen Bibel. Das ist ein Novum. Vorher ist das nicht gegangen mit 6 Kindern, da läuft das nicht. Das ist schwierig. Und jetzt, wir haben so Spaß dran, auch morgen früh, wir lesen fortlaufend, gerade momentan Neues Testament. Und es ist einfach, zuerst musste ich mich umstellen übrigens. Da dachte ich, Kirsten, jetzt sagt sie auch was dazu. War eine Umstellung, aber ich finde es toll, dass wir das machen können. Nach dem Frühstück einfach Zeit uns nehmen, in der Bibel zu lesen, miteinander zu beten. Das ist für uns eine sehr wertvolle Zeit. Wer es irgendwie als Rentner vielleicht machen kann, mach das. Und wenn du es vorher irgendwie machen kannst, mach es auch. Oder schau selber, dass du wirklich Freude an der Bibel hast, sondern deine Lust hast am Gesetz des Herrn. Ich habe heute eigentlich viele Bibelstellen. Jetzt muss ich doch das Licht machen, sonst sehe ich nicht mehr so gut. Der Psalm 119, das ist ein Hammerpsalm, der hat, sage und schreibe, 176 Verse, ist der längste Psalm, und in 175 Versen, da kommt das irgendwas, kommt vor über Gott oder seine Weisungen. In 175, also nur in einem Vers kommt es nicht vor, über Gott, irgendwas über Gott oder seine Weisungen. Also der Schreiber, der war so begeistert von Gott und von dem, was er da aus dem Wort Gottes genommen hat, das ist einfach toll. Und da möchte ich uns den Vers 47 vorlesen bis 48. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Toll. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe, und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Das ist ihm wichtig, das ist ihm essentiell wichtig, dass er das macht, dass er das will, dass er sich im Wort Gottes bewegt und dort auch liest. Das ist einfach für ihn was ganz Tolles. Oder auch der Eingangsvers wieder, glücklich sind, also voller Freude, verlangen, glücklich sind, die im Weg Gottes untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Bist du im Wort Gottes und wandelst du da drin? Also ist es was, wo du merkst, das tut dir gut, das ist schön, das ist toll. Ich weiß, das ist bei mir auch immer gleich. Ich habe euch heute eine Bibel mitgebracht. Der Fabi kennt die schon. Das ist die Elberfelder. Die Elberfelder. Eine Studienbibel, es ist gut zwischendurch, wenn ihr einfach andere Bibel nehmt. Weil manches ist so abgefahren in einem schon und dann hört man immer, ob es was Neues gibt. Das ist eine ganz starke Bibel, Elberfelder sowieso ist die beste Übersetzung. Und da sind auch viele Erklärungen, Bilder und Erklärungen drin. Der Fabi, wenn er bei uns ist, der ist immer erfreut, wenn er davon liest. Und sieht, wie die Erklärungen sind. Also, ich rate euch auch da, um die Lust am Wort Gottes immer wieder auch zu entfachen. Nehmt unterschiedliche Übersetzungen, das ist eine ganz tolle, oder auch Hoffnung für alle, gerade jetzt als Einsteiger, ist vom flüssigen und vom heutigen Deutsch einfach eine gute Möglichkeit. Aber, oder ihr setzt euch miteinander zusammen, oder manche haben ja Bibel-WhatsApp-Gruppen, habe ich auch von der Jugend vor einer bestimmten Zeit mitgekriegt, haben sie sich morgen früh getroffen über WhatsApp, haben einen Text miteinander gelesen. Macht es so, dass es wieder Spaß und Freude macht. Bibellesen soll kein Krampf sein. Gemeinschaft mit Gott soll keine Verpflichtung sein, sondern soll was sein, wo wir uns dran freuen, wo wir gern uns da mit Gott unterhalten und bewegen. das ist ja nicht nur auf die Zeit bezogen, wir können ja den ganzen Tag mit Gott sprechen, aber ich finde es ganz toll, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und darüber nachdenkt, Tag und Nacht ist gut, aber wenn wir darüber nachdenken, überlegen, was will Gott mir damit sagen, was will Gott uns damit sagen. Und das hat eine Auswirkung. Er ist wie ein Baum. Also kein Röschen, kein Blümchen, kein Gräschen. Das ist hochinteressant. Er ist wie ein Baum. Gepflanzt in der Wüste und der ist immer trocken. Der arme Baum. Ja, da fühlen wir uns manchmal so. Gepflanzt in der Wüste, immer trocken. Er ist wie ein Baum. Da kann es auch hinter dir, kann es Felsen geben und so weiter. Er ist wie ein Baum gepflanzt, und das ist jetzt hochinteressant, auch das Hebräische, was hier steht, umgepflanzt an Wasserbächen. Gepflanzt heißt im Hebräischen, der ist von Gott bewusst umgepflanzt an seine Quelle, an die Quelle von ihm, an ihn selber, umgepflanzt an Wasserbächen. Also das ist was, wo wir vielleicht ganz neu auch nochmal überlegen und nachdenken. Der ist gepflanzt, der ist gewollt, dass er dort steht. Gott will uns versorgen. Gott will uns sättigen. Sagt ja der Psalm 23. Gott will uns sättigen. Gott hat uns ans Wasser gepflanzt, nicht in die Wüste. Die Frage ist, kriegst du das Wasser? Das ist der andere Weg. Gott hat uns gepflanzt ans Wasser. Das ist der Weg der Gerechten, ein verwurzeltes Leben. Ein Leben, das in die Tiefe geht und das von Gott holt und nehmen kann. Gottes Quellen, die versiegen nie. Also gepflanzt an Wasserbächen und ist kein wilder Baum, nicht zufällig irgendwo. Gott hat uns, wenn wir Jesus kennengelernt haben, an Wasserbäche gepflanzt und er möchte uns wirklich mit allem versorgen, auch gedanklich mit Werten und Zielen Orientierung geben, aber auch gefühlsmäßig. Gott möchte auch unsere Gefühle immer wieder erreichen und uns stärken und aber auch mit Kraft und Frieden versorgen. Also es ist ja was, wo er aktiv wirklich uns was Gutes tun kann und will. Bist du an der Quelle gerade? Okay. Also, dann haben wir heute eine große Möglichkeit. Der seine Frucht bringt, da ist jetzt eine Wirkung. Also zum einen ist es ein Baum, gepflanzt ins Wasser. Der holt alles von Gott für sein tägliches Leben. Ich möchte euch sagen, es ist für mich auch ganz wichtig, dass ich viel mit Gott rede, auch während dem Alltag. Das sind so viele Dinge, die immer abgehen oder nicht. Und da brauche ich Kraft, da brauche ich Weisheit, da brauche ich seine Unterstützung. Redet so viel ihr könnt mit Gott. Auch bei der Arbeit, wo ihr Unterstützung braucht oder Weisheit, wie ihr das und das ansteuern sollt oder machen sollt oder nicht machen sollt. Gott ist klüger als jeder Ingenieur. Ich habe so viel mit Gott erlebt, auch praktisch. Da habe ich gedacht, das ist der Hammer. Der weiß mehr als jeder Top-Ingenieur. Also Gott einbeziehen und in deinen Alltag, in dein Leben einbeziehe und nicht glauben, der ist nur ein Gott für einen Sonntag, einen Gottesdienst oder die Zeit vom Bibellesen, Gemeinschaft. Nein, er möchte, dass wir mit ihm auch durch den Tag gehen. Wir können den ganzen Tag an dem Wasserbach wirklich von ihm holen. Herr, ich brauche das, ich brauche das. Und ich danke dir. Danke sollte man nicht vergessen, das ist wichtig, ganz wichtig, weil das wieder einen Horizont eröffnet. Also der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und da steht auch was im Psalm 92, was Interessantes. Die Verse 13 bis 16. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Jetzt habe ich geschaut, wie sprosst denn eine Palme? Wisst ihr das? Ich habe es aufgeschrieben. Das ist die Zeder. Kleiner Moment. Die Palme. Die Palme, die entwickelt sich sehr gut. Palme symbolisiert Schönheit und Fruchtbarkeit. Der Gerechte wird sprossen wie eine Palme, Schönheit und Fruchtbarkeit. Das soll man sehen, dass wir mit Gott leben, dass wir Ausstrahlung haben. Und dass man merkt, dass Gott uns verändert, auch unseren Charakter verändert. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Und das wollt ihr wissen, Zeder, wie wächst die? Wie schnell? Was denkt ihr? Sehr schnell. Eine Zeder, die wächst jährlich 20 bis 30 Zentimeter. Also in 20 Jahren ist es ungefähr 6 Meter hoch. Und dann kommt was Heißes. Über Jahrhunderte wächst die weiter und wird 40 Meter hoch. 25 bis 40, aber die wächst ganz langsam über die Jahrhunderte, aber sie wächst. Also wir brauchen jetzt ständig unseren Puls fühlen, ja, wie schnell wachse ich? Wenn du an der Quelle bist, du wirst wachsen, Gott wird dich verändern. Er wird dir Dinge zeigen, auch vom Charakter, wo er dich verändern will. Aber du darfst wissen, du wächst in jedem Fall. Also der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Und dann heißt es, die im Haus Gottes gepflanzt sind, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Auch wenn wir, Haus Gottes ist ja damals der Tempel, auch wenn wir zusammenkommen, ist eine wichtige Wachstumsmöglichkeit. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und jetzt kommt der Hammer. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün. Hammergreise, die gedeihen und saftvoll und grün sind. Ich würde sagen, ja. Wir haben einige. Und es ist gut so, dass ihr wisst, oder wie die Zeder. Die Zeder braucht lange, aber die wächst bis ins hohe Alter rein. Jahrhunderte. Also, sagt nicht, ihr seid nicht mehr wichtig. Das ist nicht wahr. Oder Gott kann mit mir nicht mehr weitergehen und Dinge verändern. Oft geht es da um Charakter. Weil, wenn man älter wird, kann man manchmal ein bisschen stur werden. Da sollte ihr dagegen steuern. Also die Seite ist nicht so gut. Aber dass ihr sagt, ich habe vieles mit Gott erlebt. Es waren gute Dinge, es waren schwierige Dinge. Aber ich bleibe an Gott dran und ich will mit ihm weiter. Wenn ihr das, und ihr macht es ja auch. Wenn ihr das macht, man merkt an euch, man sieht, dass ihr noch grün seid. Nicht hinter den Ohren, sondern grün seid. Einfach noch Energie habt, soweit es möglich ist. Und wenn es auch nachlässt körperlich, aber Energie im Geist, noch im Greisenalter gedeihen sie, sind saftvoll und grün. Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wenn man das im Alter sagen kann und viel Gutes und manches Schlechte erlebt hat, das ist wahnsinniger Segen. Wenn man das trotzdem sagen kann, dass ich Gott weiter verkündige, um zu verkünden, dass Gott gerecht ist, er ist mein Fels, darauf stelle ich mich, und kein Unrecht ist an ihm. Das ist gerade, ihr wisst es ja auch von mir, wenn du viele schlimme Dinge erlebt hast, ist dann Gott noch gut? Ist er gerecht? Das sind große Herausforderungen. Aber bleibt in dem, dass ihr sagt, auch mit Gott über die Dinge sprecht, nicht verdrängt, mit Gott darüber sprecht und das immer wieder neu sucht. Gott, du bist Liebe, du bist gerecht. Vieles verstehe ich nicht, aber ich will mit dir weiter. Und das wird euch wirklich Ausstrahlung weitergeben. Das wird auch für uns, ich sage schon uns Jüngere, ich bin ja selber schon älter. Also es wird den Jüngeren helfen, wirklich an Gott dran zu bleiben. Ich muss mich auch noch umstellen. Das wird ihnen helfen, an Gott dran zu bleiben. Und zu sagen, ja, wie gesagt, ich verstehe alles, aber der bringt Frucht, der geht weiter und Gott ist gerecht. Und da heißt es ja dann weiter, auch dessen Laub nicht verwelkt. Und dann heißt es auch, alles, was er tut, gelingt ihm. Dessen Laub nicht verwelkt. Ich habe nachgeschaut, gibt es Bäume, dessen Laub nicht verwelkt? Und da, ja, ChatGPT gefragt. Und dann sagt er, ja, aber Das sind Bäume, die sind grün und dann die verlieren Blätter und dann kommen die nächsten. Also, aber es gibt keinen Baum, der immer grün bleibt mit seinen eigenen Blättern. Es gibt keinen. Selbst die Fichten, die lassen die, ja gut, der hat keine Blätter, der hat Nadeln. Aber es gibt keinen. Und hier sagt Gott, es geht doch noch mal eins zurück, dessen Laub nicht verwelkt. Also Gott möchte, dass du wirklich auch Freude ausstrahlen kannst in jeder Lebenslage oder auch dich durchkämpfst, wenn es schwierig ist und den Frieden Gottes hast. Manchmal kann man sich nicht freuen, einfach so. Aber dass du an Gott dranbleibst und Frieden Gottes ausstrahlst, das ist schon sehr viel. Ich habe es hier auch schon gesagt, als meine Schwester zum Glauben gekommen ist, mit der war ich immer im Clinch, die war ein wenig älter. Und wir haben immer gestritten miteinander. Und das, was mir wirklich Überzeugung gebracht hat, die hat Gott kennengelernt, das war schon in den 70er Jahren, schon ein bisschen her. Und dann habe ich sehr die Sprache Frieden aus. Ich dachte, okay, da muss was passiert sein. Die hat einen Frieden ausgestrahlt. Vorher, die war so richtig rebellisch und hart und draufgängerisch. Und die hat Frieden ausgestrahlt. Das ist gut. Nehmt den Frieden auf, dessen Laub nicht verwelkt. Ihr müsst keine so welke Bäumchen sein, sondern holt immer wieder neu von Gott. Und er möchte es geben. In Jesaja ist eine gute Aussage. Also und dessen Laub nicht verwelkt. Jesaja, haben wir gleich? Jeremia, genau. Das ist nämlich auch eine tolle Aussage hier. Ihr seht ja auch die Bibelstelle. Jeremia 17, ab Vers 7. Gesegnet ist der Mann, und natürlich die Frau. Gesegnet ist der Mann, die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Es geht da auch, wenn wir von dem Weg sprechen mit Gott, um Vertrauen zu ihm. Wirklich vertrauen, dass wir in allem lernen, ihm zu vertrauen. Gesegnet ist der Mann, die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist unsere Perspektive. Das möchte Gott uns immer, immer, immer wieder schenken. Natürlich, wir stehen in einem gewissen Kampf im Alltag mit verschiedenen Lebenssituationen und so weiter. Aber ich möchte uns heute ermutigen, ganz stark immer wieder zur Quelle zu gehen. Sei es das Wort Gottes, sei es die Gemeinschaft mit Gott, sei es die Gemeinschaft in der Gemeinde, im Miteinander, im Gottesdienst, dessen Laub nicht verwelkt. Also du bist ja immer grüner Baum, den es sonst nicht gibt. Den gibt es nirgends. Du hast die Chance, immer grünes Laub zu haben. Also an Gott dran zu sein und er gibt es, das brauchst du dir nicht sozusagen erarbeiten, sondern er gibt dir das. Und da heißt es, selbst in der Trockenzeit verdorrt er nicht. Das ist kein Versprechen für ein problemloses Leben. Ich hätte es auch gern, sage ich euch wirklich, so nur Freude am Herrn und nur gute Tage. Hätte ich gern. Hat das jemand von euch? Nur Freude am Herrn und nur gute Tage. Ja, hätte man gern, gell? Wir hätten es schon gern, ich auch. Aber Gott verspricht, dass er uns wirklich immer wieder neu begegnen will, sättigen will, erfüllen will mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Und ja, es ist kein Versprechen, wie gesagt, für ein problemloses Leben, aber es ist ein Versprechen Gottes für ein getragenes Leben. Gott will uns tragen durchs Leben und führen durchs Leben. Das ist ein Versprechen von Gott für ein getragenes Leben, dass er mittendrin ist, mit uns ist, uns auf dem Weg begleitet und er wird uns ans Ziel bringen. Das ist sein Versprechen. Wenn wir in seinem Weg weiter folgen, wir werden tiefer verwurzelt werden und er wird weiter uns befestigen im Glauben und er wird seinen Segen ausschütten. Tja, erleben wir das auch? Alles, was er tut, gelingt ihm? Ja, wie soll ich das erklären? Das gelingt ja jedes Mal bei mir. Alles, was er tut, gelingt ihm. Aber da muss man verschiedene Ebenen sehen. Zum einen, auch hier wirklicher Stelle, Psalm 128, Verse 1 und 2. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir, gut steht es um dich. Also Gott möchte auch das, dass wir wirklich zu essen haben, dass wir unsere Begabungen kennenlernen für den praktischen Bereich, Beruf und so weiter, dass du dort irgendwo hinkommst, wo du hoffentlich mehr als 60%, wo es für dich gut ist, wo du merkst, das passt für dich, das machst du gern. Und in der Gemeinde weiter deine Gaben entdeckst. Also die Begabung ist ja immer das, was man gern macht, was einem einfach gut von der Hand geht. Das sind Begabungen. Und von daher, alles, was er tut, gelingt ihm. Zum einen, ich denke, jeder von uns hat mehr oder weniger Arbeit, auch das passt. Und beim Josef kann man das sehen, das ist die andere Stelle vom Josef im Alten Testament auch. Der Josef ist jemand gewesen, der war als junger Kerl auch ein bisschen stolz. Gott hat ihm ein paar Träume gezeigt und er hat nichts Besseres zu tun gehabt, als den Brüdern das zu sagen und dem Vater, ihr werdet alle vor mir niederknien und der Vater hat schon gedacht, er hat eine an der Scheibe. Und die Brüder waren dann so sauer, ich denke, die meisten von euch kennen das, die haben ihn verkauft damals, es war ganz schlimm für ihn, als jungen Kerl, haben sie ihn, der war wahrscheinlich 14 Jahre alt, verkauft nach Ägypten. Er ist dort als Sklave gewesen, er kam zum Pontifar, das ist jemand, ein Höherer gewesen. Und da heißt es vom Josef im 1. Mose 39, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Da ist tatsächlich das ausgesagt. Er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seinen Händen gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Wir wissen, der war richtig gut. Er war ein Top-Organisator. Also der Josef war ein Top-Organisator. Sein Problem war, dass die Frau vom Pontifar mit ihm schlafen wollte. Und der Josef so klar war, gesagt, nein, ich mache das nicht. Und dann hat die Frau das umdreht und hat gesagt gehabt, der Josef wollte mich verführen, jetzt in einfachen Worten. Kam ins Gefängnis und im Gefängnis war er wieder gut, er war ein guter Organisator. Und ich meine, die meisten wissen es, dann hat er noch Träume deutet von zwei Oberen, vom Pharao und im Schluss vom Pharao. Und er kam letztlich als die zweithöchste Person dann in die Verantwortung beim Pharao. Der Josef war jemand, der Gott total gehorsam war, der seine Begabung, Organisation, war eine super Begabung, Träume deuten konnte, der sie voll eingesetzt hat. Aber der trotzdem, ihm gelang alles und trotzdem hat er viel Schlimmes erlebt. Trotzdem. Selbst wenn du top bist im Beruf, ich habe es ein paar von verschiedenen Leuten gelesen oder mitgekriegt, das kann sein, du bist super gut in deinem Beruf, dann kann sein, jemand neidet dir. Das ist einer meiner Söhne passiert, der war top. Und da hat man genau gemerkt, da war einer da, der hat ihm das geneidet. Bis dorthin, dass er das fertiggebracht hat, dass man ihn entlassen hat. Du kannst richtig gut sein, also du musst natürlich unterscheiden, bist du ein fauler Sack im Arbeiten, dann muss man dich entlassen. Aber wenn du top gut bist, dann kann es trotzdem sein, dir gelingen die Dinge, die du kannst, aber andere verhindern das, was du kannst. Aber ich denke, Gott hilft dir dann wieder weiter. Und das ist auch so. Gott hilft dir wieder weiter. Bleib da heute stehen und geh weiter. Gott hat dir was gegeben, jedem hat er was gegeben, das du kannst. Und es ist gut, das wirklich einzusetzen. Alles, was er tut, gelingt ihm. So, jetzt machen wir weiter. Der Weg des Gottlosen, ein haltloses Leben. Das, er sagt, der Gottlose ist wie Spreu. Wie Spreu. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Spreu ist, sind ja die Spelzen um das Korn herum. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste ich es machen, euch einen Weizen mitbringen, Spreu, und dann mit dem Föhn reinfahren. Und dann, und ich hätte ein lebhaftes Bild, was mit Spreu passiert. Kein Halt, keine Verwurzelung, kein Gewicht. Das ist die Situation, wie sie vor Gott sind. Kein Halt, keine Verwurzelung, kein Gewicht. Die können viel Einfluss haben, können viel bewegen. Das können die Leute auch, ist keine Frage. Und viele machen auch sogar einiges, wo auch gute Dinge dabei sind, ist keine Frage. Aber die Frage bleibt vom Weg. Der Weg des Gottlosen, ein haltloses Leben. Wenn das Spreu bleibt und der Wind kommt, dann verpustet er. Und da möchte ich auch noch einen Vers, Psalm 35, vorlesen. Heute habe ich tatsächlich viele Bibelstellen. Oder 37, gut, danke schön. Da heißt es im Vers 35, ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend wie eine üppige Zeder. Und man ging vorbei, siehe, da war er nicht mehr. Und ich suchte ihn, doch er war nicht zu finden. Das ist oft auch so, natürlich jetzt unabhängig, manche, die plustern ihr Leben auf. Das ist nun mal was anderes. Aber vor Gott, da geht es darum, vor Gott ist da kein Bestand da. Vor Gott ist kein Bestand da, da ist keine Substanz da. Und auch kein Halt. Also derjenige hat keinen Halt, und keine Orientierung, die über sein Leben hinausgeht. Der lebt vielleicht in diesseits als Reicher und so weiter, viel läuft gut, aber es geht nichts über das diesseits hinaus. Und das ist zu wenig, nur das in diesem Leben, das wissen wir alle, das wäre zu wenig. Und da heißt es auch im Vers 1 und 2, Psalm 37, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Das ist die Perspektive Gottes. Klar können wir uns öfters aufregen über den einen oder anderen Typ und selber denken, das ist ungerecht, der hat es leicht und dem geht es gut und das stimmt oft auch. Aber das ist zu kurz gedacht. Gott hat eine andere Perspektive. Die Frage ist, auf welchem Weg er ist. Ja, aber der gottlosen Weg vergeht. Jetzt komme ich zum Schluss, die entscheidende Wahrheit. Und ich glaube, das ist das Beste. Der Herr kennt den Weg des Gerechten. Der kennt ihn, aber der gottlosen Weg vergeht. Gott kennt dich, kennt deine Situation, kennt deine Gedanken, kennt deinen Weg. Natürlich in der ganzen Herausforderung, ich denke, das ist wirklich der Schlüssel, Gott kennt den Weg der Gerechten. Und da ist es auch im, ich nehme den Psalm 100, auch noch 37, 18 nehme ich nochmal, oder hier, da heißt es, der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Das ist Ewigkeitsperspektive. Natürlich haben wir nicht alles hier. Und ihr Erbteil, wir bekommen das Erbe bei Gott. Und es wird viel besser sein im Himmel dann, als alles, was an Wohlstand hier auf der ganzen Welt zusammengibt. Da bin ich überzeugt. Es wird viel besser sein. Der Herr kennt den Weg. Und dann gibt es eine interessante Aussage, die möchte ich euch schon nicht vorenthalten, vom David. Psalm 142, der David verfolgt als König, also er ist gesalbt als König und der Nochkönig hat ihn verfolgt und er kam in eine totale Einsamkeit. Auch der David hat eine totale Einsamkeit erlebt. Lest im Psalm 142, totale Einsamkeit. Und dann heißt es im 4a, Vers 4a, als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Also er hat schon aufgegeben gehabt. Und er wusste, Gott ist trotzdem, er kennt mich, den gibt es, der ist da. Und am Schluss heißt es, Vers 8, führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, aus der Einsamkeit, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Er weiß, der kommt wieder raus. Und dann werden die anderen sagen, ja, toll. Aber der kommt wieder raus, das hat er gewusst, weil Gott seinen Weg kennt. Also gib it auf in einer schwierigen Situation. Wenn deine Gefühle sagen, das hat keinen Wert mehr, es bringt nichts, das ist eine Lüge. Gott kennt deinen Weg und er kennt es auch und er möchte dir helfen. Natürlich, manchmal muss man dann auch jemanden suchen, mit dem man sprechen kann oder auch Unterstützung, auch seelsorgerliche Unterstützung. Manchmal ist therapeutische Unterstützung wichtig. Aber lass es nicht zu, dass der Teufel dir sagt, es hat keinen Wert mit mir. Das ist verlogen. Gott kennt deinen Weg und er will dir auch aus dieser Einsamkeit, totalen Einsamkeit, die David auch erlebt hat, wieder herausführen. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist die entscheidende Wahrheit. Gott kennt das, wie es dir geht und was dich beschäftigt. Auch wenn bei weitem mit alles so läuft oder gelaufen ist, wie du gedacht hast, du bist bei Gott bekannt. Du bist bei Gott bekannt und er kennt dich und deine Gefühle, deinen Weg. Und darum ist es auch, der Psalm 1 bringt uns vor eine Entscheidung. Das ist keine moralische Entscheidung, sondern also keine Leistungsschau, jetzt muss ich noch mehr mit Gott machen oder so. Da bin ich so immer dagegen. Es geht bei Gott primär zuerst um die Beziehung. Dann kommen die Werke. Aber vorher ist die Beziehung. Daraus kommen die Werke. Und da drei Fragen. Woher nimmst du deine Orientierung für deine Werte und Ziele? Aus der Welt, aus den Medien? Woher deine Werte und Ziele? Was sind Werte und Ziele? Wir brauchen eigentlich bloß das erste und zweite Gebot immer vor Auge haben, liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Das sind die größten Werte und Ziele, wenn wir das Leben in allen Lebenslagen, dann verändern wir uns selber und verändern ein Stück weit die Umwelt. Ein Stück weit. Und dann mit was fülle ich meine Gedanken und Gefühle? Sind es ständig Nachrichten? Ich schaue kaum noch Nachrichten, habe ich ja schon mal gesagt hier. Ich schaue wenig Nachrichten. Zwischendurch muss man informiert sein, ist gut. Aber wenn du jeden Tag 3, 4, 5 Mal Nachrichten schaust, überleg dir doch, was es mit dir macht. Was es mit dir macht. Dein Gedankengut, deine Ängste, deine Sorgen, die waren nicht weniger. Oder du kannst Nachrichten anschauen, die immer gut sind. Kennst du welche? Dann wird es vielleicht anders. Und dann die dritte Frage. Wem oder was folge ich? Folge ich dem ganzen Materialismus, dem Mainstream der Welt oder folge ich Jesus und will von ihm gesättigt werden? Du bist am Wasser. Wenn du Jesus kennengelernt hast, du bist ein Baum, der am Wasser ist. Du hast grüne Blätter, die niemals verdorren. Aber hol das Wasser, schöpf aus dem aus dem Wort Gottes, aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft mit Geschwistern, hol dir das jeden Tag neu. Und dann bin ich überzeugt, der Weg ist der wohl dem glücklich, der. Ja! Amen!